Jetzt schreiten wir gleich weiter zur dritten Reihe, zum dritten Punkt der Bergpredigt. Wir sind auf einer Reise durch die berühmteste Predigt, kann man vielleicht fast sagen, ich weiß nicht, ob man so sagen darf, aber ich denke schon, die jemals gehalten worden wurde, die Bergpredigt, finden wir in Matthäus 5 bis 7. Und die Bergpredigt startet mit einer der wesentlichsten Fragen in unserem Leben. Es gibt ganz, ganz wichtige Fragen für uns, ein paar absolut grundlegende Fragen. Und eine dieser grundlegenden Fragen für uns, ich sage jetzt uns als Menschen, ist, woran hängt eigentlich mein Wohlergehen, mein Glück? Wo verorte ich mein Glück, meine Zufriedenheit, mein Wohlergehen? Wer ist jemand, den man glücklich schätzen darf? Wer ist jemand, dem man sozusagen gratulieren kann und sagen kann, ey, wow, du hast es gut? Da würden wahrscheinlich die meisten von uns schnell antworten und sagen, das ist doch klar. Diejenigen, die gesund sind, die einen Beruf haben, eine Arbeitsstelle haben, die eine möglichst zufriedenstellende, glückliche Partnerschaft vielleicht haben, eine Familie haben und ja, die auch in sich selbst vielleicht so zufrieden sind. Denen geht es gut. Das heißt also, wir denken oft schnell, dass die Menschen, denen es gut geht, welche sind, die in glücklichen Lebensumständen leben, Lebenssituationen sich befinden, beruflich, familiär, beziehungsmäßig, pipapo. So, und das, was Jesus hier sagt, das ist eine andere Blickweise, eine andere Blickrichtung. Er sagt nicht, dass das unwichtig ist. Er sagt auch nicht, deine Lebenssituation interessiert mich nicht. Aber er sagt, dass glücklich sein, das ist im tiefsten woanders verortet. Das liegt nicht an den Lebensumständen, sondern das liegt am Leben selbst. Das liegt, so nennt er das, am Königreich Gottes, an der Zugehörigkeit zu Gottes Reich. Darin liegt das Glücklichsein verortet. Alles andere kommt sozusagen danach. Und das ist ein tieferer Level. Und Jesus sagt, dass man Leuten gratulieren kann, denen es von den Umständen her sehr schlecht geht. Wenn sie aber im Königreich Gottes sind, wenn sie zu Gott gehören, wenn sie in seiner Gegenwart sind, dann kann man ihnen trotzdem gratulieren. Wir schauen uns die Seligpreisung nochmal an. Frage, wer hat es gut? Ich lese die jetzt nochmal aus einer Übersetzung vor. Das ist von Jörg Zink, die Übersetzung. Und ihr könnt stichwortartig das mitverfolgen. Die Übersetzung ist die klassische Luther. Er wanderte über die Straßen von Galiläa. Die Menschen strömten ihm nach und als er sah, dass sie alles von ihm erwarteten, Hilfe und Weisung, da führte er sie auf einen Berg und setzte sich. Und seine Mitarbeiter traten an seine Seite. Und Jesus redete zu ihm und lehrte sie das Geheimnis Gottes und den Weg zum Leben. Selig sind, die arm sind vor Gott. Denn Gott liebt sie und öffnet ihnen die Tür zu seinem Reich. Selig sind, die Leid tragen, denn Gott wird sie trösten. Selig, die behutsam und freundlich sind, denn diese Erde wird ihnen gehören. Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn Gott wird sie satt machen. Selig zu preisen die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Selig, die ein reines Herz empfangen haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden schaffen, wo Streit ist, denn sie sind die Kinder Gottes. Selig zu nennen, die verfolgt werden, weil sie die Gerechtigkeit lieben, denn Gottes Welt steht ihnen offen. Selig seid ihr, wenn man euch verleumdet und verfolgt, weil ihr euch zu mir bekennt. Selig seid ihr, wenn man euch Böses nachsagt und dabei lügt. Freut euch und seid unbekümmert, denn im Himmel ist euch reicher Lohn gewiss. Selig seid ihr, denn euch geschieht nur, was vor euch den Dienern Gottes, den Propheten, geschehen ist. Dies ist eine umstürzende Botschaft, weil sie soziale Barrieren einreißt und die Rangordnung in unseren Köpfen für null und nichtig erklärt, die wir meistens als gültig erachten. Dieses Wort selig sind, das hatte ich letzten Sonntag schon erläutert, das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie in den Himmel kommen oder so selig oder sonst irgendwie was, sondern das ist so ein Ausruf, sie können von Glück reden, sie sind gut dran. Man kann ihnen gratulieren, glücklich zu nennen sind die. Und zwar solche Menschen, wir sehen es da, die nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht Glück haben, nach unseren herkömmlichen Denken. Solche sind glücklich zu nennen aus Gottes Sicht. Wenn Gott mit seiner Gnade ihr Leben betrachtet, sieht er ihr Leben und ihr Dasein anders als wir. Nicht, weil sie in einem Zustand sind, der unangenehm ist, dass sie zum Beispiel Hunger und Durst haben nach einer Verbesserung der Situation in der Gesellschaft, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Hunger und Durst ist ja auch sehr unangenehm. Ich habe noch nie wirklich richtig schlimmen Hunger gehabt, in dem Sinne, dass es bedrohlich war. Aber wer das schon mal hatte, kann das sicherlich sagen, wie unangenehm das ist. Und sie sind nicht deshalb glücklich zu preisen, weil sie Hunger und Durst haben nach einer Verbesserung in der Gesellschaft, sondern weil Gottes Königreich in ihnen ist, weil Gottes Gegenwart bei ihnen ist, weil Gottes Trost bei ihnen ist. Und das ist die tiefere Realität. Das ist so tief die Realität und so wirklich die Realität Gottes. Gott ist so wirklich, dass alles andere praktisch nachgeordnet ist. Und diejenigen Menschen, die in unserer Kultur als nicht glücklich angesehen werden, die können daher tatsächlich aufgrund der Zugehörigkeit zu Gott als glücklich angesehen werden. Wer sind bei uns in unserer Kultur, in unserem Stadtteil hier in Bremen-Nord, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, wer sind in unserer Gemeinde, hier in dieser Gemeinschaft, wer sind bei uns die Niemande, die wir als glücklos betrachten würden? Wer sind die Leute, die wir sagen, die können gar nicht gesegnet sein, die kann man nicht als gesegnet betrachten, wo wir das Gefühl haben, die sind vielleicht eher irgendwie so ausgeschlossen und ungesegnet oder haben eigentlich kein Glück. Und nicht nur, wer sind die Niemande in unserer Gemeinde, Gesellschaft und Familie, sondern die zweite Frage, wie behandeln wir sie? Wie werden die Niemande behandelt? Diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, diejenigen, die Leid tragen, diejenigen, die weinen, trauern, weil sie einen Verlust verschmerzen, diejenigen, die eine Trennung hinter sich haben, eine Scheidung hinter sich haben, diejenigen, die echt arm dran sind, diejenigen, die irgendwie ausgeschlossen sind. Wer ist das und wie werden sie behandelt? Das ist der zweite Teil von den Seligpreisungen. Und wir sind letztes Mal geendet bei Seligpreisung, so der Fachbegriff 4, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Die geistlich Armen, das ist die erste und das ist die sozusagen die grundlegendste. Aus einem Bewusstsein der inneren Armut vor Gott wächst alles andere. Weil dann kannst du nämlich auch barmherzig sein, wenn du deine eigene innere Armut erkannt hast vor Gott. Vieles andere erwächst aus der Erkenntnis der eigenen geistlichen Armut. Das ist das Grundlegende. Und dann kommt die da Leid tragen, die sollen getröstet werden. Dann kommt die Sanftmütigen, die werden das Land besitzen, so wie Jesus voller Macht war, aber auch unglaublich sanftmütig war und barmherzig war. So färbt das auch ab für die, die mit ihm unterwegs sind. Und jetzt das Vierte, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Zur Zeit, als das hier gesagt worden ist, als Jesus das gesagt hat, gab es sehr viel Ungerechtigkeit. Jesus hat das gesagt, vielleicht so 30, ungefähr 30 nach Null oder nach Christus, nach seiner Geburt. Und da herrschten die Römer, die haben sehr viel Schikane über die Menschen gebracht, sehr willkürlich geherrscht, haben Steuern verlangt für alles Mögliche. Zum Beispiel, wenn du über eine Brücke gehen wolltest, musstest du Steuern zahlen. Haben den Leuten auch zwischendurch mal eine Backpfeife gegeben. Darauf wird in der Bergpredigt eingegangen werden. Und zwar einfach als Beleidigungsgeste. Nicht um Gewalt auszuüben, sondern als Beleidigung. Du bist nichts wert. Hat man einfach eine Backpfeife gekriegt. Oder sie haben einen gezwungen, den sie getroffen haben, haben gesagt, du gehst jetzt mit mir eine Meile. Haben sie gesagt, du gehst jetzt einfach mit mir und trägst meine Rüstung oder meine Waffen oder so. Also das war Alltag. Ungerechtigkeit. Und das ist auch bei uns Alltag, dass wir Ungerechtigkeit wahrnehmen und erfahren und auch selber von Ungerechtigkeit infiziert sind. Und jetzt sagt Jesus, selig sind die, die Hunger haben und Durst haben nach Gerechtigkeit. Die das wahrnehmen, dass es ungerecht zugeht in unserer Welt. Die das empfinden und die mitleiden unter dieser Ungerechtigkeit und die das nicht einfach akzeptieren und sagen, ja, dann ist es eben so und Schluss aus, fertig. Nein, die Hunger und Durst haben, dass sich was ändert. Die sind glücklich zu preisen. Und nicht nur die für ihre Gerechtigkeit kämpfen. Wenn mir Unrecht getan wurde, wenn ich irgendwie mich ungerecht behandelt fühle oder jemand sagt, Tobias, das und das hast du aber so falsch gemacht und aus den Gründen und ich finde das total unfair, weil das nicht stimmt, dann kann ich für mein Recht kämpfen. Das ist das eine. Die zweite Möglichkeit ist, ich kämpfe für eine gerechte Sache. Zum Beispiel für eine stärkere gleiche Verteilung der Lebensmittel. Wie das versucht Brot für die Welt oder auch für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Das ist tatsächlich teilweise immer noch in manchen Bereichen nicht so ist, dass Frauen das gleiche Gehalt verdienen wie Männer. Eine absolut gerechte, lohnenswerte, gute Sache. In früheren Zeiten hat man für andere gerechte Sachen gekämpft, zum Beispiel für die Abschaffung der Sklaverei. Das ist absolut wichtig und wertvoll. Aber Gerechtigkeit hier im Sinne der Bibel bedeutet noch umfassender. Es bedeutet, Gottes gerechter, barmherziger Wille geschieht in allen Lebensbereichen. Was Gott vom Menschen möchte, das passiert. Und was er erwartet und was er für den Menschen tut, das passiert. Darauf hat Gott eine Sehnsucht. Und von dieser Sehnsucht können und dürfen wir uns anstecken lassen. Und oftmals ist es so, dass wir uns unsere eigene Sehnsucht und unsere eigene Ideen, vielleicht hatten wir auch mal Träume und dachten auch, ja, vielleicht kann sich wirklich was verbessern in der Welt, vielleicht kann sich wirklich was verändern, auch sogar vielleicht durch einen kleinen Beitrag von mir. Vielleicht haben wir das längst verloren. Und vielleicht sind wir längst zu so einem Sofa-Surfer geworden und haben gesagt, ich sitze einfach nur noch da und ich konsumiere und ich stopfe mich selbst voll. Aber dass ich eine Gestaltungskraft habe, dass sich etwas verbessert, dass wirklich ein verschütteter Traum doch wieder hervorgeholt werden kann und ich wieder eine Idee kriege, ach Mensch, ich hatte doch mal einen Traum. Das ist hier gemeint. Und so kann das passieren, wenn wir jetzt so Kleinigkeiten machen wie dieses Fußballprojekt, auch wenn ich das jetzt nicht überhöhen will und ich sagen will, dadurch wird hier der Stadtteil verändert. Das ist nicht das, was ich sage. Aber ich sage, es hilft Menschen, ihre eigenen Ideen wiederzukriegen, ihre eigenen Träume. Und sagen, ach, ich hatte doch auch mal eine Idee. Da könnte man doch mal was machen. Es muss doch nicht so bleiben, wie es ist. Da ist doch eine Sehnsucht im Menschen drin. Und besonders im Jugendalter oder jüngeren Alter, Kinderalter, denkt man ja auch wirklich, man kann die Welt verändern und verbessern. Und oftmals ist es so, durch Enttäuschung und schwierige Erfahrungen in der späteren Zeit, dass man das dann irgendwann gar nicht mehr glaubt. Und dann wird man zynisch. Dann wird man nachher nur noch sarkastisch oder man konsumiert nur noch und stopft sich voll und lenkt sich ab. Aber das ist nicht so. Das ist nicht die Realität. Die Welt kann sich verbessern, soll sich verbessern und wird sich verändern, weil Gott aktiv ist und handelt. Und wo Gott aktiv ist, da ist sein Reich. Und wer da mit drin ist, da mit im Fluss drin ist, wo Gott wirkt, der ist glücklich zu schätzen. Auch wenn es beinhaltet, eben diese Sehnsucht wieder zu spüren, die manchmal auch geradezu wehtut. Danach geht es bei Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und die Verheißung, die Zusage von Gott für dich ist, wenn du einen Traum hast, wenn du das wieder vorholst und sagst, ich möchte, dass es Dinge sich verbessern, in der Gesellschaft, aber auch in meinem kleinsten Umfeld. Und ich habe Sehnsucht danach, da liegt eine Verheißung drauf auf dieser Sehnsucht. Sie sollen satt werden. Allein schon durch die Sehnsucht ist schon ein Teil erfüllt, aber du hast auch die Verheißung, Gott im Boot zu haben. Und Gott macht mit. Und Gott arbeitet in dieser Welt hier und erneuert die Welt. Und sein Ziel ist letztendlich eine Art geheilte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der es gerecht zugeht. Und das meint Gottes Reich. Und da dürfen wir mitmachen. Und das ist spannend. Und das ist erfüllend. Und das ist zufriedenstellend. Und das ist ein tiefes Glück. Und ich kann das manchmal auch richtig spüren. Fünftens, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus möchte auch Barmherzigkeit bei uns sehen und entdecken und wiederentwickeln. Barmherzigkeit ist hier gemeint, eine liebende und vergebende Art, mit den Fehlern von anderen umzugehen. Das ist das Gegenteil von ständigen Bewerten, Urteilen und Richten. Eine gute Übung ist zum Beispiel, wenn man ganz unterschiedliche Gemeinden mal besucht. Habe ich jetzt letzte Woche gemacht und erlebt. Wir waren in unterschiedlichen Kirchengemeinden unterwegs, hier in Bremen-Nord, und die sind ganz verschieden. Die feiern verschiedene Gottesdienste, die haben eine unterschiedliche Liturgie, die haben einen ganz verschiedenen Musikstil, die haben unterschiedliche, überhaupt atmosphärisch verschiedene Stile. Und jetzt kannst du da hingehen und kannst immer alles analysieren und bewerten und urteilen, oder du kannst hingehen und sagen, das ist doch gar nicht das, weshalb ich hier bin, sondern wir sind alle unterwegs mit verschiedenen Stilen, mit verschiedenen Frömmigkeitskonzepten. Und das ist eine Bereicherung. Und das macht meine eigene Barmherzigkeit aus. Und das macht meine eigene geistliche innere Armut aus, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe, sondern merke, wir können uns bereichern. Aber barmherzig sein bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet unseren Umgang mit den Versäumnissen, mit den Schwächen, mit den Fehlern und den Sünden von unseren Mitmenschen und auch mit uns selbst. Auch uns selbst gegenüber können wir barmherzig sein. Und oftmals sind wir sehr hart, stelle ich fest. Oftmals sind wir sehr streng. Mit uns selbst sind wir manchmal sehr hart, sehr streng, sehr drohend, und mit anderen Menschen sind wir auch sehr streng. Und wie oft habe ich mich auch selber ertappt dabei, dass ich gesagt habe, das verstehe ich einfach nicht. Wie kann man das so machen? Das verstehe ich einfach nicht. Oder so geht das doch nicht. Das darf doch nicht vorkommen. Schon gar nicht unter Christen. Oder unter Rangern, unter Pfadfindern, wo wir diesen Kodex haben, diese 8 Adjektive. Ein Ranger ist ehrlich, rein, treu und geistlich und noch. Oder da sind wir aber nicht geistlich, sind wir aber nicht treu, sind wir aber nicht rein, sind wir aber nicht ehrlich. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht passieren. Und wir denken, wir müssen aufhören. Es hat keinen Zweck. Wir werden unseren eigenen Maßstäben nicht gerecht. Und manchmal sehen wir es dann bei anderen und sehen, oh Mann, das gibt's einfach nicht. So darf der oder darf die das nicht machen. Das müsste er doch wissen, schon erst recht als Christ. So müsste er das doch wissen, dass das nicht geht. Und unbewusst stellen wir uns drüber und haben in unserem Unterbewusstsein das Programm im Kopf, dass wir besser sein. Und Jesus lädt uns ein zu einer Kultur der Barmherzigkeit, mitleidsvoll mit uns selbst auch zu sein, mitgefühlt, barmherzig zu sein miteinander und mit uns selbst. Und Jesus identifiziert sich mit dieser Haltung. Das ist ein Ausdruck der Vergebung, der Verzeihung und der praktischen Zuwendung. Jetzt rattern wir mal schnell noch durch. Ich sage das jetzt nur stichwortartig. Ich merke schon, man könnte über die Seligpreisung, merke ich gerade, glaube ich, einen Monat lang sprechen. Aber wir rattern nur stichwortartig durch. Ich habe jetzt lange Zeit über den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit gesprochen und über die Barmherzigkeit. Jetzt möchte ich nur noch sagen, die reinen Herzens sind, bedeutet nicht, dass wir fehlerlos sind oder perfekt sind, sondern es bedeutet, dass wir eine Einheit sind. Das bedeutet, dass wir ein ungeteiltes Herz haben, dass wir nicht Schauspielern, sondern dass wir ganz in uns selbst stimmig sind. Das bedeutet reinen Herzens sein. Und eine ganz tolle Verheißung, sie werden Gott schauen. Das heißt, sie werden ganz innige, vertraute Gemeinschaft mit Gott haben, so wie er wirklich ist. Siebtens, die Friedensstifter. Wichtig ist, da steht eigentlich nicht die Friedfertigen, sondern da steht die Friedensstifter. Das heißt, die sind aktiv. Das heißt nicht, wir dürfen keine Konflikte haben. Das heißt nicht, wir müssen Konflikte möglichst niedrig halten. Das heißt nicht, wir müssen Streit vermeiden. Im Gegenteil, man darf sich auch streiten. Das ist ganz wichtig. Aber das heißt, dass wir unsere Energien und unsere Haltung, unsere innere Haltung, unsere Handlung darauf ausrichten, die Beziehung wiederherzustellen. Das bedeutet Friedensstiftung. Nicht einen falschen Frieden. Falscher Friede ist nämlich Konflikte klein halten, vermeiden oder Streit vermeiden. Das nicht. Es gibt Raum zum Streit. Aber es ist möglich, sich miteinander wirklich wieder zusammenzusetzen, statt immer nur auseinanderzusetzen. Es ist möglich. Gerade aufgrund der Versöhnung mit Gott. Schnell noch die Achte, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dazu geht es dann noch weiter. Falls du Nachteile bekommen hast, weil du Christ geworden bist oder weil du gläubig geworden bist und dich wunderst darüber, dann ist das ein Zuspruch für dich. Dann sei getrost, es ist die normale Erfahrung von Christsein, in anderen Ländern noch viel mehr als bei uns, aber es ist normal, dass man auch Ablehnung erfährt und Kritik erfährt und Unverständnis und Irritation. Sei getrost, rechne damit, dass du auch Widerstand erfährst. Gott ist da, wo du bist. Gott ist da, wo die geistlich Armen sind, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Gott ist da, wo du bist, an deinem Ort. Du musst nicht woanders suchen. Du musst ihn nicht irgendwo anders her von quer über den Ozean irgendwo zu dir herholen oder aus dem Himmel zu dir runterholen. Er ist da, wo du bist. Da ist Gott. Du kannst in seiner Gegenwart sein, in seinem Trost und in seiner Kraft unterwegs. Dank Jesus. Amen.